Die Bundesliga-Saison 2025-26 ist Geschichte, Freunde. Schade, dass es schon wieder vorbei ist, aber irgendein Spielsüchtiger hat ja mal gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das gilt dieses Jahr umso mehr, denn es steht ja eine WM ins Haus. Und genau mit diesen beiden Themen werden wir uns heute beschäftigen. Ihr wisst, dass Jens und ich die Bundesliga-Tabelle vor der Saison getippt haben und heute zum Saisonabschluss folgt die große Auswertung. Ich meine mich zu erinnern, dass ich einen Titel zu verteidigen habe.
Das stimmt.
Und wir schauen natürlich auch auf den gerade von Nagelsmann selbst geleakten WM-Kader und alle Überraschungen und Skandälchen, die damit einhergehen. Und damit willkommen beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und damit natürlich auch wie immer, hallo Jens.
Hi Nils. Mir geht's heute hervorragend. Soll ich dir mal sagen? Weißt du, das Wetter. Wir haben den Sommer zurück in Mainz. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei. Der Nils hat sich die Arbeit gemacht und gestern schon mal die Tabellen ausgewertet. Ich sag mal so. Ich sehe bei mir relativ viele grüne Felder, was bedeutet, dass ich die Tabellenplätze richtig getippt habe. Und das macht mir richtig Lust auf diese Folge, Nils.
Schön jetzt, das ist doch super. Ich freue mich für dich und damit steht es dann 1-1. Also das können wir schon verraten. Jens hat das große Tippspiel 2025-26 gewonnen. Jens hier.
Yay! Yeah!
Applaus, Applaus, Applaus.
Danke.
Ja, das
danke.
Muss man dir lassen. Also ich habe auch, als ich die Auswertung gemacht habe, immer wieder gedacht, verdammte Jens.
Er hat leider oft richtig gelegen.
Also wir gehen es mal ganz kurz durch, Jens, würde ich sagen. Denn was natürlich tatsächlich ja fast noch ein bisschen spannender ist, ist der WM-Kader von Nagelsmann. Aber so viel Zeit muss jetzt einfach sein. Die Abschlusstabelle, wir haben es hier vor uns und wir machen es wie beim vergangenen Mal. Wer eine Position, eine Mannschaft komplett richtig getippt hat. Also wir machen es an einem Beispiel fest. Wir haben den FC Bayern auf Platz 1 der Abschlusstabelle, haben wir beide auch so getippt, wenig
Jawohl.
Überraschend. Und das bedeutet für jeden von uns 3 Punkte.
Mhm.
Und dann haben wir es so gemacht, wenn man nur einen Platz daneben lag, dann haben wir jeweils 1 Punkt vergeben.
Und das können wir auch an einem Beispiel machen. Wir haben zum Beispiel Leverkusen beide auf 5 getippt und sie sind auf der 6 gelandet. Das heißt für jeden 1 Punkt.
Richtig, genau. Und ja, dann Jens, lass es uns doch mal durchgehen. Also du hast tatsächlich die ersten 3 richtig getippt, nämlich Bayern, Dortmund, Leipzig. Und damit warst du quasi schon uneinholbar vorne. Denn ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich habe auf Platz 2 Frankfurt, auf Platz 3 Stuttgart getippt. Und ich sehe gerade, für Stuttgart hätte ich mir noch 1 Punkt eintragen müssen. Das habe ich gar nicht gelb markiert. Stimmt, da hätte ich noch 1 Punkt mehr. Denn Stuttgart ist auf 4 gelandet.
Dann wird's noch mal knapp.
Nee, wird's nicht. Stuttgart ist ja auf Platz 4 gelandet, also das war jetzt auch nicht so schlecht getippt. Du hast die Stuttgarter auf Platz 6 nur getippt. Also zumindest da hat ja mein Bauchgefühl nicht versagt, dass die Stuttgarter eine ganz gute Serie spielen.
Ja, das stimmt. Ja, ich wusste irgendwie nicht so richtig. Die Stuttgarter waren ja vergangenes Jahr auch irgendwie in die Europa League rein, ne? So, ja, die haben ja Europa League gespielt dieses Jahr. Und ich dachte, das ist doch gut, wenn sie das in diesem Jahr wieder halten. Und ich war mir eigentlich sicher, dass die Mannschaften oben drüber einen besseren Eindruck machen. Ich glaube, Frankfurt ist so ein Verein, da haben wir beide richtig daneben gelegen. Ne? Ja. Du hattest sie auf 2, ich hatte sie auf 4, sie sind auf 8 gelandet. Ja. Naja, und die ersten Spieltage sah es ja sogar richtig gut aus für die Eintracht und dann war irgendwie der Wurm drin, ne? Kam ein Knick.
Also ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber Dino Toppmöller hätte wahrscheinlich nicht gehen sollen. Um es mal kurz zu machen. Also Alba Riera war halt wirklich ein missglücktes Experiment. Anders kann man das nicht beurteilen. Wir haben uns, glaube ich, in der letzten Episode ausführlich mit ihm beschäftigt. Ein Missverständnis. Kommunikativ ganz groß, der Mann. Also im Sinne von gar nicht. Aber vor allem sportlich hat das halt auch nicht auf die Kette gekriegt. Ne?
Ja, Markus Kröscher hat jetzt ja diese Woche auch nochmal eine Pressekonferenz gegeben und hat auch nochmal darüber gesprochen. Ich fand da seine Formulierung ganz interessant. Er sagte nämlich sowas in der Richtung, er habe quasi Alba Riera gar nicht die Chance gegeben, jetzt auch richtig zu performen, auch in der Bundesliga und da auch gar nicht richtig anzukommen, weil er war einfach nicht der richtige Trainer für diese Situation. Und er hätte in dieser Situation einen anderen Trainer auswählen müssen. Und er hat auch gesagt, wenn er nochmal in so eine Situation kommt, quasi in der Saison wechseln zu müssen, dass er dann auf jeden Fall auf jemanden setzt, der Bundesliga-Erfahrung hat, der jetzt dann nicht irgendwie ewig braucht, um die Bundesliga auch kennenzulernen. Und er sagte schon, dass er nach wie vor der Meinung ist, dass Albert Riera ein guter Trainer ist. Sonst hätte er ihn natürlich auch nicht ausgewählt. Aber in der Konstellation hätte es einfach nicht gepasst. Da war er nicht der Richtige.
Spricht ja für Krösche, ne? Dass er da so selbstkritisch ist. Das ist sympathisch.
Gut, aber Nils, ich sag mal so, eine richtige Wahl hatte er ja da auch nicht. Das ist ja so krachend schief gegangen, dass er jetzt auch wirklich ehrlich sein musste. Was hätte er denn jetzt sagen sollen? Es hätte ja auch gar keine andere Möglichkeit gegeben. Kannst du jetzt auch nicht in die Tasche lügen oder die Fans anlügen und sagen, ja.
Aber deswegen. Er hätte zumindest den schwarzen Peter einen Ticken mehr, vielleicht auch nur zwischen den Zeilen Richtung Riera schieben können. Und ich finde, das ist gut, dass er das so auf jeden Fall nicht macht. Mhm. Also wie gesagt, zu Riera brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Er hat selber schon viel zu viel gesagt. Ja, schade für Frankfurt. Also das ist wirklich eine gebrauchte Saison und jetzt nicht mal international. Das ist natürlich schon bitter nach den letzten Jahren, die ja wirklich durchaus gut waren. Und deswegen habe ich ja auch gedacht, dass die Entwicklung weitergeht und die ganz oben angreifen. Deswegen habe ich sie ja wirklich auf Platz 2 getippt. Ja. Tja, das hat nicht so geklappt. Wo es ein bisschen besser geklappt hat, die Leipziger sind auf 3 gelandet. Du hast getippt, ich hatte sie auf 4. Also das war zumindest einigermaßen vorhersehbar, dass sie wieder eine ganz stabile Runde spielen, ne?
Ja, wir hatten ja diese schöne Folge Werner oder Wagner, welcher Trainer fliegt schneller oder welcher Trainer ist erfolgversprechender. Ja, ich glaube, Ole Werner hat das mit seiner Ruhe ganz gut hingekriegt. Man hat relativ wenig so aus Leipzig gehört. In dieser, gerade in der Rückrunde, da haben sie auch viele Spiele am Stück gewonnen. Ja. Finde ich okay. Einen Verein, Nils, den hast du gerade noch mal ganz kurz übersprungen, weil ich habe ja noch 3 Punkte gekriegt für Borussia Dortmund, die auf Platz 2 gelandet sind. Und da hast du, sagen wir mal, keinen Punkt gekriegt, weil die hast du auf die 6 getippt. Was sagst du denn zu der Dortmunder Saison?
Ja, die haben eine gute Saison gespielt, kann man gar nicht anders sagen. Also auch wirklich, ich ziehe meinen Hut vor Niko Kovac. Denn den haben wir ja auch hier und da ein bisschen kritischer beäugt, dabei hat das gut gemacht und ich muss einfach sagen, da sieht man, auch Trainer können sich weiterentwickeln und das hat er ja ganz offensichtlich gemacht in den letzten Jahren, denn meine Vermutung vor der Saison war, dass das eher schwierig wird mit ihm und der Mannschaft und dass es unruhig wird. Ich weiß nicht, wie zufrieden die Dortmunder alles in allem mit ihrer Saison sind, denn im DFB-Pokal spielen sie keine Rolle, also Titel haben sie ja auf jeden Fall nicht, Champions League, ja gut, ging es dann gegen Bergamo raus. Ich glaube, mit der Bundesliga-Saison können sie auf jeden Fall zufrieden sein, denn dass sie die Bayern da oben nicht wirklich ärgern können. Ich weiß nicht, wie viele Punkte sind es jetzt am Ende? 16, glaube ich, Unterschied.
Ja gut, kam jetzt natürlich auch dadurch, dass sie jetzt kurz vor Schluss auch nochmal 2 verloren haben. Also sie waren ja, sagen wir mal, relativ nah dran, aber ja.
Ja, aber wer mich da oben total überrascht hat, ist Hoffenheim. Hoffenheim am Ende auf 5, du hattest sie auf 7. Also
kann ich noch nicht mal einen Punkt für.
Seine Tendenz war richtig und ich will ja gar nicht sagen, wo ich die hingetippt habe. Ich habe halt wirklich bei Hoffenheim, ich weiß gar nicht mehr, was ich da vorher gelesen habe, aber ich habe so ein paar Berichte gelesen, die auf ziemlich großes Chaos da in Hoffenheim hingedeutet haben und dann war mein Bauchgefühl, das könnte eine richtig, richtig scheiß Saison für Hoffenheim werden. Ich habe die auf 17 getippt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja hier ein transparenter Podcast.
Ja, ja. Also krass. 17.
Ja, 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 ja. Ja.
Aber gut.
Ja, so ist es. Also ich meine, sie haben ja die Saison davor, also vergangene Saison hatten sie ein bisschen Schwierigkeiten, die Saison davor haben sie aber auch international gespielt und ich dachte mir schon, dass es eher ein Ausrutscher wird. Gut, dass sie jetzt auf 5 landen und relativ lange auch um die Champions League Plätze so rumspielen, das
aber unter uns, ne? Ich finde Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, das sind schon 4 coole Champions League Mannschaften.
Auf jeden Fall.
Also da freuen wir uns auf ein paar geile internationale Spiele dann nächstes Jahr. Und internationale Spiele, auch das richtige Stichwort, Leverkusen haben wir schon gesagt, auf 6 gelandet. Wir hatten sie beide auf 5. Freiburg, da habe ich einen Dreier gelandet, Jens, auf 7 gelandet. Da habe ich sie auch gesehen. Du hast sie auf 8. Auch eine starke Saison. Und ich meine, jetzt noch, schade mit dem verlorenen Finale. Die hätten natürlich die Saison jetzt richtig krönen können.
Ja, aber sie waren unterlegen. Also ich habe es in Auszügen gesehen, nicht komplett 90 Minuten irgendwie vor dem Bildschirm gehangen, aber so nebenher laufen lassen. Und eigentlich immer, wenn ich hingeguckt habe, war Villa die stärkere, dynamischere Mannschaft. Die haben da richtig auch Druck aufgebaut, 3 schöne Tore erzielt.
Ja,
keine Chance.
Konnten sie nicht machen. Ne? Ja. Wo wir auch beide in Dreier gelandet haben, Augsburg auf 9.
Ja, das ist ein super, das ist auch so ein typischer Augsburg-Tipp, ne? Irgendwo zwischen 9 und 11. Ja, trotz oder wegen Sandro Wagner?
Yeah, well, das hat tatsächlich nicht so funktioniert, ne? Das ist gefühlt schon wieder so weit her, kommt mir schon fast vor wie eine Saison davor, aber ja. Stimmt, das ging ja los mit Sandro Wagner. Danach wurde es ein bisschen besser, aber absolut solide Saison. Ich meine, man muss ja immer sehen, die Mittel, die sie da in Augsburg zur Verfügung haben, das ist schon aller Ehren wert, was sie da machen.
Platz 10, Nils. Wen sehen wir denn da? Mainz 05 sehen wir auf Platz 10.
Richtig cool, du hast 3 Punkte. Ich habe sie ja sogar auf 8 vor der Saison getippt. Also, ja, die Mainzer, ich meine, man muss ja immer sagen, hier in Mainz, ihr wisst, wir nehmen aus Mainz auf und unser Herz gehört auch ein bisschen dem FSV. Wir freuen uns natürlich immer, wenn sie drin bleiben. Das ist ja immer die allererste Aufgabe. Aber das hat schon jetzt gerade mit Urs Fischer dann am Ende nochmal einen richtig guten Drive bekommen.
Und das, Nils, ist mein Trainer des Jahres.
Ach, guck, ja, cool.
Also, weil in einem größeren Kontext, wenn du mal schaust, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Trainerentlassungen wir in dieser Saison hatten. Aber einige, so 7, 8 würde ich mal so ganz grob schätzen. Und das war eigentlich im Endeffekt der einzige Trainerwechsel, der so richtig was bewirkt hat. Mhm. Ja, bei Werder von Horst Steffen zu Daniel Thun. Ja, wir haben es am Ende geschafft, aber sorry, dass dieses Rumgemurkse bis zum letzten Spieltag und nur drin bleiben, weil noch 3 schlechter waren als wir, das hätte Horst Steffen auch hingekriegt. Mhm. Frankfurt, Albert Riera, nicht so richtig hingehauen.
Gar nicht.
Eugen Polanski, ja, okay, sie sind am Ende auf der 12 gelandet. Das ist ja aber auch wohl nicht der Gladbacher Anspruch. Und vor allen Dingen, da hat man auch aus meiner Sicht nicht so einen richtigen Trainereffekt gesehen. Mhm. Und das eben ganz anders bei Urs Fischer. Ja, der hat die Mannschaft wirklich stabilisiert. Ich meine, die standen in der nach Ende der Hinrunde auf dem Abstiegsplatz und er hat sie am Ende auf die 10 geführt und so entspannt, so ruhig. Und ich glaube, wir haben das ja auch beide ein bisschen kommen sehen, als er dann kam und gesagt, das kann nach so einem durchgeknallten Henriksen der richtige Trainer sein, der da einfach Ruhe reinbringt. Und er hat es geschafft. Deswegen mein Trainer der Saison, Urs Fischer.
Cool. Ja, da kann man nicht widersprechen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also Urs wäre bei mir auch sehr weit vorne. Ansonsten hätte ich noch 2 andere, die ich da ins Rennen schicken würde. Wenig überraschend, Vincent Kompany, der das einfach wahnsinnig gut bei den Bayern gemacht hat und macht. Sowohl
eben auch kommunikativ. Ja.
Genau, inhaltlich und auch kommunikativ. Und ich glaube, ich würde auch Julian Schuster damit ins Rennen werfen. Denn ich finde, Freiburg hat einfach eine wirklich starke Saison gespielt. Und dass das mit Schuster so gut funktioniert nach dieser langen Ära Streich, das musste ja auch nicht so kommen. Und demnach auch, da bin ich schwer begeistert, was sie da im Breisgau so treiben.
Ja, gerade nach dieser langen Zeit unter Streich, das hat er schon wirklich gut hingekriegt.
Ja.
Und ich bin gespannt, was da in der kommenden Saison noch folgt. Geht's dann wirklich noch mal ein kleines Schrittchen nach oben? Wobei, also man muss halt auch mal sagen, wenn du dir die ersten 6, 7, 8 so anschaust, schon auch eng da, ne? Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, du hast es eben schon gesagt. Das ist schon wirklich auch, zumindest auch mittlerweile Stuttgart, das ist schon wirklich auch Champions League. Ja. Und da noch mal irgendwo dich reinzukämpfen, dann hast du Leverkusen. Und da würde ich schon sagen, dass die auch in der kommenden Saison eine bessere Saison spielen können als dieses Jahr. Also dann hast du die Frankfurter, die werden auch nicht mit Platz 8 zufrieden sein. Also wirklich für Freiburg dann wirklich noch den nächsten Step so in Richtung Champions League zu machen,
das ist,
glaube ich, schwierig in der kommenden Saison.
Dann muss es wie die Hoffenheimer machen. Die hat ja jetzt auch keiner jetzt auf Platz 5 erwartet. Es ist schon mal möglich, da oben reinzurutschen. Da brauchst du natürlich eine super Saison. Aber ich meine, die Freiburger haben eine super Saison gespielt. Und wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die da haben, ist das schon wirklich stark. Machen wir weiter. Platz 11, Union Berlin. Mit, und das sollten wir auch nochmal hervorheben, der ersten Dame auf einem Trainerstuhl in der Bundesliga, Marie-Louise Ether, jetzt am Ende die Saison beendet und hat jetzt ja auch ein paar Erfolgserlebnisse noch feiern können.
7 Punkte aus 5 Spielen, ja.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall für sie, denn es wäre jetzt schade gewesen, wenn das jetzt so gar nicht funktioniert hätte mit ihr. Hm. Ich gehe davon aus, man bleibt in Berlin da beim zuvor gefassten Plan, dass sie jetzt die Saison, die nächste Saison nicht weitermacht bei den Herren. Mal gucken, ich hätte es ja cool gefunden, aber warte mal, wo haben wir Berlin jeweils?
Oh, ich habe sie auf 14, du auf 15, ja.
Was ja auch
also nicht deutlich so weit überperformt.
Ja, aber auch nur von den Plätzen. Und wir erinnern uns, der Abstieg war auch lange ein Thema da bei Union Berlin. Also es hat sich ja erst an den letzten Spieltagen da hinten so richtig alles geklärt. Also auch wenn die Plätze, ja, das sind ein paar dazwischen, aber ich würde sagen, die Tendenz, die wir da beide hatten, war jetzt trotzdem nicht gänzlich falsch.
Ja, absolut richtig. Dann geht's weiter mit den Gladbachern auf der 12. Und da habe ich wieder so einen Glückstreffer gelandet.
Dreier.
Das war ja eine der Mannschaften, ich kann mich noch erinnern an unser Gespräch vor der Saison, wo ich so dachte, so Mainz, Wolfsburg, Gladbach, keine Ahnung, wo ich die hintippe. Und das war eher so ein bisschen random. Also von daher vielen Dank, lieber Glücksgott. das hat mir 3 Punkte beschert. Ja, du, ich glaube auch Gladbach, die sind auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Und dass die da jetzt in Ruhe, und ich glaube, das werden sie auch jetzt mit Eugen Polanski machen, die neue Saison planen können. Ruven Schröder wird sich auch für den Sommer ein bisschen was einfallen lassen. Ja. Und ich glaube, die Hoffnung ist schon da, dass die eine noch bessere Saison in der kommenden Saison spielen können.
Vielleicht landen sie dann auf Platz 10, wo ich sie hingetippt habe. Knapp vorbei
am Punkt. Möglicherweise, ja.
Hamburg haben wir auf 13, die hatte ich auf 14, du hattest sie auf 16. Ich würde sagen, als Aufsteiger auch eine vernünftige Saison gespielt. Ich habe ja vor allem damals noch gesagt, dass ich glaube, Pauli landet vor Hamburg. Die habe ich nämlich auf 12 getippt. Das ist nicht so ganz aufgegangen. Also man muss sagen, das Hamburg-interne Duell geht klar an den HSV.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, sie haben halt auch kurz vor Schluss noch mal ein paar coole Transfers ermöglicht. Mhm. So mit Fabio Vieira und Lokonga von Arsenal. Das hat noch mal spielerischen Glanz in die Mannschaft gebracht. Ja, ich glaube, sie haben zwischendrin, also die letzten Wochen waren schon auch ziemlich, da wurde es noch mal richtig eng in Hamburg. Aber ja, ich habe es eben schon zu Bremen gesagt, es gab halt irgendwie 3 Dümmere. Und so ist es in Hamburg jetzt im Endeffekt auch. Jetzt für Hamburg gab es irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Dümmere.
Ja.
So, also ja, dass es eine kritische Saison werden könnte, es war ja spätestens klar, als dann irgendwie Stefan Kunz im Winter dann auch gegangen wurde.
Hat man da eigentlich nochmal was gehört?
Also ich habe es jetzt auch nicht mehr wirklich recherchiert, aber normalerweise poppt ja sowas dann so in meinem Kosmos wieder auf. Aber nö, ich habe gar nichts gehört.
Eigentlich interessant, ne? Das ist ja schon eher was für die Gazetten und Schlagzeilen. Also wir erinnern uns, da gab es sehr unschöne Vorwürfe gegen Stefan Kunz. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich es auch nur halb abgespeichert habe, aber es ging Richtung sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen des HSV und er ist ja dann gegangen worden und ja, seither Funkstille in Hamburg, was das Thema angeht. Aber gut, halten wir uns damit nicht länger auf. Köln auf 14, ich hatte sie auf 16, du sie auf 17, also ein bisschen besser als erwartet, die Kölner. Ich finde es auch schön, dass die Kölner drin bleiben, das ist einfach eine Erstligamannschaft.
Einer meiner Spieler der Saison, weil ich den halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Said Elmalla.
Ja.
Also wirklich, ich kannte den nicht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wen die Kölner da holen und dann siehst du so die ersten Spiele, die ersten Tore, die er dann schießt, dann hatte er ja auch unter Kwasniok eine nicht so gute Zeit, hat jetzt aber unter dem neuen Trainer René Wagner auch durchgängig gespielt. Ah, übrigens noch so ein Trainerwechsel, der nicht so richtig gezündet hat. Mhm. Also ich meine, die Kölner haben auch bis zum Ende gezittert. Also es war jetzt auch nicht so, als hätten sie dann unter René Wagner ganz entspannt und solide den Klassenerhalt eingefahren. Also auch da wieder. Und ich glaube, der Junge ist richtig, richtig spannend. Hat man jetzt auch am vergangenen Wochenende das Tor gegen die Bayern hat man schon noch gesehen. Und als er dann so anfing zu rennen und so er hat mich total an Lukas Podolski erinnert. Er hat eine größere Grundgeschwindigkeit als Lukas Podolski. Der wäre wahrscheinlich den Bayern-Verteidigern nicht von der Mittellinie weggelaufen. Aber so dieses, ich will mich hier durchsetzen, das hat mich sehr an ihn erinnert. Hat er auch ein schönes Tor dann gemacht. Und, kleiner Spoiler, ist nicht bei der WM dabei.
Und das hat Nagelsmann ja unter anderem damit begründet, dass die Kölner eben im Normalfall relativ tief stehen, er viel Raum vor sich hat, wenn er dann zum Konter anläuft und er geht eben davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich nicht so tief steht und dadurch die Räume von Elmalla ein bisschen kleiner werden und das war wohl ein Punkt, der dann dazu geführt hat, ihn nicht mitzunehmen, denn wenn man jetzt beispielsweise sagt, Lennart Kahl kommt mit, Elmala nicht, ne? Also auch Kahl hat er jetzt nicht super viel gespielt bei den Bayern, also das, ja, kann man sicherlich so oder so sehen, aber rein was die Spielanlage angeht, kann man dieser Argumentation natürlich folgen.
Absolut. Ansonsten, ich glaube, man kommt, ich wollte noch mal kurz, Spieler der Saison, ich glaube, man kommt aber ansonsten schlecht an Michael Olise vorbei.
Das würde ich nicht überraschen. Also ich habe natürlich immer die Bayern-Brille auf, die kann ich auch nicht absetzen. Der hat so ein hammergeiles Jahr gespielt. Mhm. Also das ist so ein geiler Spieler und wahrscheinlich aktuell einer der drei besten Spieler der Welt.
Mit einer Ausnahme, Nils. Mhm. Das Spiel gegen PSG. Champions League.
Ja, das stimmt.
Anderer Wettbewerb, aber das Rückspiel gegen PSG, wir haben es ja zusammen geschaut, was er da an Bällen verloren hat, ich glaube, das hat er die ganze Saison in der Bundesliga nicht gemacht. Das war schon schwach.
Du weißt nicht, was da los war, aber ich meine, das muss man schon ihm auch zugute halten. Er hat quasi immer gut gespielt. Da hast du halt mal ein Spiel dabei. Ich weiß nicht, ob er da den Druck dann gespürt hat oder ob das einfach unglücklich war, dass es nun gerade das Spiel war, wo er sein Können nicht zeigen konnte, aber insgesamt hat er so ein stabiles Jahr gespielt, so viele Vorlagen gegeben, schöne Tore gemacht in bester Robben-Manier und noch andere Sachen. Also der ist einfach auffällig, das muss man sagen. Und wenn du dieser Bayern-Mannschaft noch aufhältst, dann musst du wirklich was können.
Ich habe so ein bisschen, hat das glaube ich auch taktische Gründe, ohne da jetzt zu tief gehen zu wollen. Aber kannst du dich noch erinnern, wir haben das Spiel geschaut und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum der Torwart den Ball immer so Richtung links und da ins Aus gespielt hat. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das wohl ein taktischer Kniff war, dass der Ball da ins Aus geht, einfach damit die Seite von Olise immer total verdichtet ist. Also haben sie irgendwie versucht, immer sehr viel über links zu machen, eben, dass er nicht so diese Räume hat, die er ja für sein Spiel auch gut gebrauchen kann. Deswegen haben die sehr viel immer auf diese linke Seite überladen, wie das sozusagen, also schön mittlerweile heißt, einfach, dass Olise nicht die Räume hat. Und dann hatten sie mit Fabian Ruiz ja noch einen Linksfuß, der immer mit Mendes gemeinsam auch Olise verteidigt hat. Also das war wohl nicht alles Zufall, dass Olise da nicht so gut ausgesehen hat. Man führt das auf ein paar taktische Kniffe auch der Pariser zurück.
Wobei ich das nach wie vor eine sehr eigenartige Herangehensweise finde. Du hast den Ball und schießt den Ball mit Absicht ins Aus. Also das heißt, du gibst den Ball der gegnerischen Mannschaft klar relativ weit in deren Hälfte. Das weiß ich immer noch nicht, ob ich das so geil finde.
Ja, aber gegen die Bayern, die natürlich auch extrem hoch pressen und wo du immer die Gefahr siehst, dass dir die schnellen Luis Diaz und Michael Olise und so weiter und Jamal Musiala immer mal zwischen den Ball spritzen, ist es dann vielleicht so die sichere Variante gewesen. Und ja, gut. Ja. Wir sind kein Taktik-Podcast. Jetzt wisst ihr, warum.
So schlimm ist auch nicht, Jens.
Ja, gut, wir gucken mal.
So, kommen wir mal zu deinem Verein jetzt, deinem Herzensverein. Werder Bremen auf 15 gelandet, ich hatte sie auf 13, du auch. Ja, wie bist du zufrieden mit der Saison? Wie fällt dein Fanfazit aus?
Ja, es war eine Scheißsaison.
Schön, ja.
Und zwar quasi schon im Sommer war das eine Scheißsaison, als dann irgendwie Horst Steffen kam, das war nicht scheiße, sorry, also nicht falsch verstehen, dass er kam, das konnte ich schon nachvollziehen, dass man sich nach so einem Trainer, der in der zweiten Liga sehr guten Fußball hat spielen lassen, dass man sich nach so einem Trainer umschaut, das ist schon verständlich. Dass man das nicht mit ein bisschen Weitsicht macht und ihm dann auch eine Mannschaft hinstellt, mit der er arbeiten kann, das ist dann eher schlecht. Sondern dass du dann kurz vor knapp in der letzten Woche dann noch irgendwie ein paar Spieler verpflichtest, dass du irgendwie genug Spieler auf dem Spielerbogen hast. Also,
sie haben doch Boniface geholt.
Ja, genau. Ja, also es hat einfach wahnsinnig wenig zusammengepasst bei Werder Bremen. Und das wirklich das einzig Gute in dieser Saison ist, dass sie zwei junge Spieler so durchgebracht haben. Koulibaly, der quasi Stamm-Innenverteidiger war. Da wird jetzt irgendwie kolportiert, dass er irgendwie für 30, 40, 50 Millionen schon wechseln könnte im Sommer. Oh. Mio Backhaus, der eine super Saison gespielt hat. Im Tor der Bremer. Notenschnitt von 2,88 im Kicker. Nur mal zum Vergleich. Olli Baumann hat 3,08 und krass. Manuel Neuer hat, glaube ich, 3,14 oder 3,20. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass Werder ein bisschen mehr auf den Kasten kriegt als ein Manuel Neuer. Das ist schon klar. Wenn der ein normales Spiel hat, kriegt er einfach eine 3, weil irgendwie, ja, passiert ja sonst nichts. Das zeigt aber trotzdem, dass er eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat und jetzt ja wahrscheinlich auch für 15 bis 20 Millionen zum SC Freiburg wechselt, weil ja Artubolu den nächsten Schritt machen will. Mhm. So, das sind die zwei Lichtblicke für mich in dieser Saison.
Und das heißt doch für die nächste Saison, es ist vielleicht endlich mal ein bisschen Geld da an der Weser.
Ja, es müssen Löcher gestopft werden erstmal. Also sie hatten, glaube ich, ein Minus von 7 oder 8 Millionen aus der vergangenen Saison. Das heißt, wenn du jetzt dann Backhaus für 15 verkaufst, hast du noch 7 frei. Jetzt muss man mit Koulibaly mal sehen, was da passiert. Ja, es muss halt auch am Kader was passieren. Und ja, bin gespannt.
Letzte Frage dazu, Bremen. Liegt das dann einfach an den finanziellen Mitteln, die eben nicht so vorhanden sind? Oder würdest du doch da auch Clemens Fritz in der Verantwortung sehen? Oder sind ihm einfach so die Hände gebunden?
Also natürlich, er ist der Verantwortliche für den sportlichen Bereich bei Werder Bremen. Das heißt, das liegt in seinem Verantwortungsbereich. Keine Frage. Was sie jetzt gemacht haben, sie haben den Kaderplaner, sagen wir mal, gefeuert und ihn ersetzt durch einen Mann, der vorher bei Dortmund und auch bei den Bayern schon gearbeitet hat. Mhm. Also sie haben, glaube ich, schon gemerkt, dass sie in den vergangenen 1, 2, 3, 4 Saisons keinen Neuzugang hatten, der danach zum Stammspieler geworden ist. Jetzt von diesen paar Laien, ihr Sugawara hat ganz gut funktioniert, aber ansonsten auch Puertas mit Abstrichen. Aber sie haben in den vergangenen Jahren keinen Spieler gekauft, der dann plötzlich Stammspieler geworden ist, sondern sie haben da viel Geld verbrannt und das haben sie, glaube ich, schon gemerkt, dass sich da was ändern muss. Und da muss sich was ändern. Also das heißt, sie brauchen ein paar Transfers, die sitzen in dieser Saison.
Aber da kannst du doch vorsichtig optimistisch sein, Jens, mit einem neuen Kaderplaner. Vielleicht zündet der ja dann mal und dann steht nächstes Jahr mal eine bisschen wettbewerbsfähigere Mannschaft auf dem Platz.
Ja, wir werden sehen. Du weißt ja, wie es ist, Nils, ne? Wenn man so ganz neu in den Job reinkommt. Klar verliert er nicht von heute auf morgen sein Netzwerk. Das hat er ja einfach. Aber das muss natürlich auch erstmal so zusammenpassen. Ich bin mal gespannt, was mit Daniel Thun ist. Also der wird natürlich bleiben, aber was ist so seine Idee von Fußball in der kommenden Saison? Weil jetzt, das hat er auch ganz klar gesagt, mehrmals auch bei den PKs, geht einfach nur darum, drin zu bleiben mit dieser Mannschaft und fertig. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, was auch seine Idee ist im kommenden Jahr. Von daher, mal abwarten.
Es war knapp, aber sie haben es geschafft, sind über dem Strich gelandet. Und es war ja wirklich ein spannender Abstiegskampf jetzt am letzten Spieltag mit 3 punktgleichen Mannschaften. Ja, Jens, und die Mannschaft, so ehrlich dürfen wir sein, wo wir es uns eigentlich am wenigsten gewünscht haben. Die haben es geschafft. Wolfsburg auf 16.
Zumindest auf den Relegationsplatz, genau.
Genau, ja. Zumindest das. Wobei da ja gestern, glaube ich, das Hinspiel war gegen Paderborn 0-0.
Ja.
Also das heißt, das wird noch schwierig, glaube ich, für die Wolfsburger. Aber leider raus dann demnach Heidenheim und Pauli. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für die Heidenheimer tut's mir schon ein bisschen leid, denn die haben so eine coole Aufholjagd hingelegt dann am Ende. Ich weiß, so vom Namen und vom Prestige ist das jetzt nicht zwingend eine Erstligamannschaft. Da freuen wir uns dann auch wieder auf Schalke, aber...
Und auf Elversberg.
Und dazu nur ein Satz, habe ich vorhin auch schon gedacht, ne, dass sie dann nach Horst Steffen noch so eine Saison hinlegen und jetzt wirklich den Aufstieg schaffen, ist schon auch geil. Also da muss man schon auch echt den Hut ziehen, richtig cool. Aber mir tut's für Frank Schmidt und Heidenheim schon ein bisschen leid. Nach diesem Kampf am Ende hätten sie es auch verdient, irgendwie da auf den 16. Platz zu rumpeln. Und dass Pauli runtergeht, das finde ich auch schade. Die habe ich auf 12 getippt, du hast sie auf 15.
Auf 15, ja, genau.
Das ist auch schade, das ist einfach ein... Durch und durch sympathischer Verein, St. Pauli, und finde ich ein bisschen traurig, dass sie runtergehen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, Heidenheim, und dass St. Pauli am Ende dann sogar als 18. runtergeht und Heidenheim auf 17. Wir haben nämlich Heidenheim beide auf 18 getippt. Das wären auch nochmal 3 dicke, fette Punkte gewesen. Für uns so war es nur einer. Aber gut, kommende Saison, wie gesagt, die Schalker wieder da, Elversberg da.
Ja, und wahrscheinlich Paderborn, gucken wir mal.
Und also Paderborn oder Wolfsburg, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das
Rückspiel... Ich bin da recht emotionslos, um ehrlich zu sein, jetzt für das Rückspiel.
Ja, ach du, wenn du mal so... Fußball-Deutschland wünscht sich, glaube ich, schon, dass Wolfsburg da mal runtergeht.
Ja.
Ja, natürlich nicht meine Meinung, ist ja ganz klar, aber das, was man so hört...
Ist halt interessant, ne? Die Frauen sind da ja nach wie vor gut, aber die Herren, tja, das VW-Geld macht halt auch nicht alles.
Ja.
Also war aber alles in allem natürlich eine schöne Saison. Ich glaube, das können wir festhalten. Der Meisterschaftskampf war jetzt im Nachhinein nicht so spannend. Wobei es schon auch lange Zeit jetzt nicht danach aussah, dass die Bayern mit so einem großen Vorsprung Meister werden. Aber international war cool und vor allem unten war auch was los. Ach, ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison, Jens. Ich freue mich jetzt schon auf das Tippen. Es steht jetzt 1:1 nach Saisons. Ja. Also wir haben schon gesagt, Freunde, mindestens eine Saison muss es den Stadionsprecher ja logischerweise jetzt noch geben. Wir brauchen natürlich, und wenn es dann unentschieden ausgeht, dann müssen wir auf jeden Fall noch, also nicht, dass wir vorhaben, aufzuhören, aber wir haben gesagt, die Saison werden wir auf jeden Fall noch machen. Heute ist die 83. Folge. Jens, auch dafür mal. Schön, dass wir das so lange machen. Ne? Das war ja auch nie klar. Wir haben gesagt, wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie lange es Spaß macht. Es macht nach wie vor sehr, sehr großen Spaß. Also wir
und das hören uns sogar ein paar Leute zu. Also von daher ist doch schön.
Sehr gut. Und damit das auch so bleibt, labern wir jetzt nicht mehr lange rum, machen einen Strich unter die Bundesliga-Saison und kommen zur deutschen Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat den WM-Kader bekannt gegeben. Gestern große Pressekonferenz. Wir haben sie uns natürlich angeschaut und werden darüber gleich reden. Den Kader, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Namen nennen, Jens. Pick dir doch einfach mal irgendeinen raus, der dabei ist oder der nicht dabei ist, über den du gerne sprechen möchtest. Und bitte nicht Manuel Neuer, denn das machen wir gleich.
Ja, seit Elmaler habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube schon, dass es da eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn in diesen Kader zu integrieren. Aber das hat der Bundestrainer ja auch gut erklärt, so in einem Schwung mit Tom Bischoff, der ja sich auch noch Hoffnung gemacht hat, dass er eventuell dabei ist, gesagt hat, denen gehört die Zukunft. Die werden noch viele Weltmeisterschaften für Deutschland spielen. Und ich glaube, da kann man ihm auch nur zustimmen. Wenn die Entwicklung der beiden so weitergeht, dann werden die für Deutschland spielen. Nö, ich find's gut.
Was ist eigentlich mit Adeyemi, Jens? Fiel mir dann gestern ein.
Hat er auch, also ich weiß nicht, ob es erklärt hat, warum er ihn nicht dabei hat, aber er hat, glaube ich, gesagt, dass Adeyemi super, super reagiert hat.
Na toll. Also das überhaupt haben ja alle
total super reagiert. Alle haben total super reagiert und natürlich waren sie enttäuscht, aber alle haben sie gesagt, wir stehen wie eine Eins hinter dieser Nationalmannschaft und Trainer kann das natürlich nachvollziehen.
Das war ihm offensichtlich sehr wichtig, Julian Nagelsmann, dass da alle total super reagieren, denn das hat er wirklich sehr, sehr oft gesagt bei dieser Pressekonferenz.
Ich meine, Adeyemi hat ja seinen Stammplatz bei Borussia Dortmund auch verloren. Dafür hat Maxi Bayer viel gespielt und da finde ich es auch richtig, dass Maxi Bayer dabei ist und eben nicht Karim Adeyemi. Außerdem, warte mal, Linksfuß zieht nach innen. Da hat er halt einfach Sané und Lennart Kahl vor ihm gesehen. Was ich bei der einen Personalie nachvollziehen kann, bei der anderen Personalie habe ich ihn zu wenig gesehen in dieser Saison.
Ich habe auf jeden Fall Lothar Matthäus gehört, der grundsätzlich mit der Kaderzusammenstellung zufrieden ist, aber Leroy Sané ganz eindeutig genannt hat als Spieler, den er zu Hause gelassen hätte, mit der Begründung, dass der nicht mal bei Galatasaray einen Stammplatz hat. Ja. Mir geht das wie dir, ich kriege da relativ wenig mit aus der türkischen Liga, aber allein die Tatsache, dass er jetzt dort spielt und wenn er dann nicht regelmäßig spielt und Spiele entscheidet, Nagelsmann hat ja selber mal gesagt, in so einer Liga musst du dann eigentlich ziemlich auffallen, scheint er nicht zu tun. Ja gut, ich glaube, da ist viel gemeinsame Zeit dabei und viel Hoffnung, die man bei Sané so viele Jahre schon hatte, dass er dann halt in besonderen Momenten auch besondere Dinge macht. Und das kann er natürlich grundsätzlich auch. Aber ich finde auch, ihn jetzt dafür zu belohnen, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so Mangel an Alternativen.
Ja, ich glaube, wenn jetzt so ein Adeyemi die Saison durchgängig da auf der rechten Seite überzeugt hätte, und Stammspieler gewesen wäre in Dortmund und es auch nicht so viele Diskussionen um irgendwelche Mystery-Boxen gegeben hätte, wäre er mit Sicherheit auch ein Kandidat gewesen, um Leroy Sané da aus diesem Kader zu verdrängen. Aber ja, der Bundestrainer hat es ja relativ deutlich gesagt, dass er das schon auch nachvollziehen kann, dass es da Kritik für gibt. Aber er sieht halt was in ihm. Auch die, hast du eben schon gesagt, die Vergangenheit, die beiden auch gemeinsam haben. Und er glaubt halt einfach, dass er das jetzt aus ihm noch rauskitzeln kann in dieser Vorbereitung und dann in diesem Turnier. Ansonsten, ich glaube, was noch, Nadim Amiri, dass er dabei ist, freut mich einfach schön. So aus Mainzer Sicht.
Genau.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch cool.
Man hat ja auch schon gemerkt, er hat ja so in der Rückrunde auch 4-5 Spiele verpasst, dass die Mainzer da eine ganz andere Mannschaft sind, wenn er eben nicht auf dem Platz steht. Nein. Oder andersrum, sie sind eine andere Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht. Also ich glaube schon, dass er nochmal so ein Spieler sein kann, wenn es kreativ ein bisschen fehlt und du noch irgendwie jemand für einen genialen Moment brauchst, dann kannst du den auch nochmal 30 Minuten bringen. Und das ist wahrscheinlich auch so seine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Das freut mich auf jeden Fall, dass er das geschafft hat. Was hast du denn so ganz generell, was sagst du denn zu dem Video, das sie vorher gezeigt haben? Mit diesen Stimmen von Freunden, Familie, Bekannten, Verwandten
und Kinder,
Beratern.
Kinderbilder, also Footage, als die Spieler noch Kinder waren und gespielt haben. Ach ja, Jens, ich meine.
Hat dich das emotional aufgeladen?
Nee, hat's nicht. Also, die müssen sich ja immer was einfallen lassen. Nagelsmann hat ja sein Presseteam auch für das Video gelobt. Ich will es auch gar nicht schlecht machen. Es war auch völlig okay, das irgendwie so zu machen. So richtig emotional ist es bei mir irgendwie trotzdem nicht angekommen. Och, ich weiß nicht. Also ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Es war nett gemacht. Ich weiß nicht. Für mich trotzdem so ein bisschen kitschig. Aber gut, vielleicht fühlt man das dann so, wenn man da wirklich drin ist, dabei ist und so. Ich meine, dass du als Familie das geil findest, wenn dein Kind dann da beispielsweise bei einer WM spielt, kann ich ja nachvollziehen. Aber mit diesem Traum und so, mir ist das alles ein bisschen zu ausgelutscht. Ich hätte mir da eher einen neuen Ansatz gewünscht.
Aber den Sie haben sich, glaube ich,
erstmal ausdenken.
Sie haben sich, glaube ich, schon auch Mühe gegeben, zumindest so ein bisschen WM-Stimmung und Vorfreude so reinzubringen, auch mit der allerersten Frage, wo ja auch gefragt wurde so, und freust du dich auf die WM? Ich meine, was willst du da als Bundestrainer sagen? Genau.
Nein, ich gehe nach Hause. Ja, also ich würde mit dir gerne noch über die Stuttgarter sprechen. Also Angelo Stiller ist ja jetzt mit dabei, was ich auch...
Das haben wir gefordert.
Genau, finden wir auch absolut richtig so. Undav ist mit dabei, das ist auch richtig so. Wer nicht mit dabei ist, Chris Führig und Maxi Mittelstädt. Ja. Hat dich das überrascht?
Nee. Also, weil ja schon bei der vergangenen Maßnahme war ja schon Nathaniel Brown und David Raum dabei. Mhm. Ich meine, David Raum, die sind jetzt auch irgendwie Dritter geworden. Der ist Kapitän in Leipzig, hat aus meiner Sicht, was ich so mitgekriegt habe, eine super Saison gespielt hat. Und Nathaniel Brown ist halt dann auch ein Spieler, der ein bisschen anderes Profil hat. Und den du aber auf der Position auch schon in der Nationalmannschaft gesehen hast. Mich hat es jetzt nicht gewundert.
Und kein Füllkrug, auch keine große Überraschung. Ne? Also Nagelsmann setzt dann ganz offensichtlich vorne in der ersten Elf auf Havertz. Gehen wir mal schwer davon aus. Und wenn er den Leuchtturm braucht, wird er Woltemade dann noch reinschmeißen. Ja. Und ansonsten haben wir natürlich ein paar andere wuselige Spieler, die man da vorne reinstellen kann. Aber die Zeiten der klassischen Neun, so mit Miro Klose und so oder Oli Bierhoff, die sind in Deutschland nach wie vor vorbei.
Ich glaube, der wurde ja auch gestern drauf angesprochen, auf Tim Kleindienst. Ich glaube, er hätte sich schon einen dieser Spieler in Topform gewünscht.
Ja.
Glaube, wenn jetzt entweder Lücke oder Kleindienst fit gewesen wären und wirklich ein paar Tore auch geschossen hätten jetzt in der Rückrunde, dann hätte er einen dieser Spieler auch mitgenommen. Aber Tim Kleindienst hat ja selbst gesagt, irgendwie hat 5 Minuten gespielt in der kompletten Rückrunde. Lücke sitzt bei Milan auf der Bank. Also von daher.
Und über wen er sich auch noch ein bisschen länger geäußert hat, ist Ginter von Freiburg. Für den natürlich wirklich bitter. Also der hat 2 richtig beschissene Tage hinter sich, muss man sagen, mit dem verlorenen Finale und dann der Nicht-Nominierung. Er hat auch gestern einen Post abgesetzt und hat sich quasi nur bedankt und hat aber auch nur gesagt, er kann keine ehrlichen Worte dazu jetzt verlieren. Und
was würde auch sehr ehrlich ist,
das zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ja, von der Leistung her, der ist natürlich auch verdient gehabt, ne? Aber offensichtlich, das fand ich auch ganz interessant, Nagelsmann sagte dann, rein sportlich hat er sich nicht viel vorzuwerfen. Da kriege ich natürlich dann direkt große Ohren und denke mir, okay, sportlich hat er sich nichts vorzuwerfen, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht passt Ginter einfach von seiner Art gefühlt nicht so ins Team.
Hast du wirklich das Gefühl, hast du von Ginter jemals irgendwas gehört?
Nee, aber das ist genau der Punkt.
Er ist negativ.
Er ist halt nicht so ein, er ist halt eher zurückhaltend, glaube ich. Jetzt der ist bestimmt auch lustig und nett und alles, aber da sind natürlich andere, wie so ein Undaf oder sowas, die sorgen natürlich mehr für Stimmung als so ein Ginter, und vielleicht sind das dann so ein paar Prozentpunkte, die auch fehlen. Also ich glaube schon, dass das dann damit reinspielt.
Ja, er hat Malik Chow von Newcastle dabei, der da eine gute Saison gespielt hat. Alles in allem hat Newcastle keine gute Saison gespielt. Das wäre ja wahrscheinlich so ein Kollege, wo da auch vielleicht, wenn Robin Koch eine bessere Saison in Frankfurt gespielt hätte, glaube ich, wäre das eine Position gewesen, weil die anderen Innenverteidiger, also Jonathan Tah, gut, über Antonio Rüdiger hätte man möglicherweise aufgrund seiner Ausraster mal diskutieren können. Aber das hat ja Nagelsmann dann relativ schnell auch weggeblockt. Und Schlotterbeck, das ist ja auch klar. Von daher, ich glaube, das war die Position, da konnte er irgendwie so zwischen Robin Koch, Matze Ginter und eben Malik Chow wählen.
Aber unsere Innenverteidigung bei der WM wird doch dann wahrscheinlich Tah Schlotterbeck sein, oder? Die erste.
Ja, wenn nichts passiert, könnte ich mir das auch gut vorstellen, ja.
Ja, also alles in allem würde ich sagen, kann man dem Bundestrainer zu vernünftigen Entscheidungen gratulieren. Also ist jetzt nicht viel dabei, wo man sagt, what the heck?
Mhm.
Aber du hast noch einen Einwand, den sehe ich an deinem
Gesicht. Ist das der Weltmeisterkader, Nils? Werden wir mit diesem Kader Weltmeister? Komm, bevor wir jetzt die anderen Themen noch durchsprechen, ist das unser Weltmeisterkader?
Also Jens, nachdem ich jetzt so versagt habe beim diesjährigen Tippspiel, solltest du die Frage vielleicht lieber beantworten. Ach, das kann man natürlich gar nicht sagen. Die Vorrunde werden wir schon überstehen, zumal bei den Gegnern. Und dann brauchst du wie immer Glück, brauchst beispielsweise halt auch Elfmeter, die halt für dich fallen und nicht gegen dich, so wie es in der Vergangenheit ja mal war. Da muss so viel zusammenkommen. Ich glaube schon, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber ich würde jetzt mein Geld nicht auf Deutschland als Weltmeister setzen.
Ja, wie du sagst, man muss ein bisschen gucken, wer landet wo, dass du vielleicht nicht unbedingt Frankreich oder Spanien im 16. Finale schon bekommst.
Aber ist das nicht so? Ich habe doch gehört, dass wir entweder Frankreich oder ich glaube Brasilien dann direkt in der ersten K.O.-Runde kriegen würden. Also je nachdem,
ob wir Erster oder Zweiter werden. Wieder ein deutliches 8-1 und dann ist doch easy.
Genau. Je nachdem, ob wir Erster oder Zweiter werden, müsste Frankreich oder Brasilien warten. Sind natürlich beides ein bisschen schwierige Gegner. Aber vor allem, ich glaube, gegen die Franzosen wollen wir relativ ungern spielen. Ich glaube dann lieber Brasilien.
Ja, da wollen wir, glaube ich, noch nicht mal gegen die C-Mannschaft spielen von Frankreich. Also,
ja, die sind schon,
wir warten's
sind
ab.
Schon stark.
So, Nils, dann the elephant in the room.
Bitte, ja.
Lass uns noch mal über die Torhüter sprechen. Da stehen jetzt, ihr wisst das natürlich alle, Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel und...
Das finde ich auch interessant.
Lars Urbig nehmen sie mit hin.
Nicht Lars, Jonas.
Jonas Urbig, ja, komm.
Ulf Urbig, man kennt ihn doch.
Den nehmen sie mit hin.
Ja.
Und ich finde, er hat da was Interessantes gesagt, so nach dem Motto in dem Zusammenhang, ja, wenn man ja jemanden nachnominieren müsste, dann würde das ja ewig dauern, bis die aus Deutschland wieder dann in die USA gereist wären. Und da wäre es doch gut, wenn man schon mal einen vor Ort hat.
Denkt er da möglicherweise an die Wade von Manuel Neuer?
Wirklich?
Ja, könnte schon gut sein. Aber ich finde schon auch nachvollziehbar zu sagen, wenn man dann beispielsweise im Training Testspiele macht, dass du eben eine gerade Anzahl von Torhütern hast, oder wenn die Spieler Schusstraining machen, dass du einfach die Belastung ein bisschen verteilen kannst auf noch zwei Schultern mehr. Und natürlich wird Urbig für die Zukunft da aufgebaut. Denn aller Voraussicht nach wird er ja bei den Bayern irgendwann den Neuer beerben. Und dann ist eigentlich auch der logische Schritt, dass er in der Nationalmannschaft die Nummer eins wird. Also ich finde das nicht schlecht. Der Urbig, der wird sich freuen, kann da ziemlich ohne Druck hinfahren, kann sich das alles irgendwie entspannt reinziehen. Für den ist
bisschen
das auch
trainieren.
Cool. Ja. Für den ist das wirklich cool. Ja, aber genau, also das Thema überhaupt. Es hat sich ja schon am vergangenen Wochenende angedeutet, als schon durchgesickert ist, dass es nun doch einen Rücktritt vom Rücktritt gibt und Manuel Neuer echt als Eins mit zur WM fährt. Während die, ich sage jetzt mal eigentliche Nummer 1, Oliver Baumann, nach dem letzten Bundesligaspiel noch sagte, ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er, also Trainer Julian Nagelsmann, hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt. Sagte Manuel Neuer nach dem letzten Bundesligaspiel auf die Frage, ob er ein Comeback plane oder nicht, die vielsagenden Worte, das müsst ihr nicht wissen.
Also Manuel Neuer, also ich habe ja schon einige Interviews von ihm gesehen. Ein guter Pokerspieler wäre er nicht, ne?
Nee, das stimmt. Das wäre er wirklich nicht, das stimmt. Ja, und jetzt ist es amtlich. Also, obwohl Neuer im August 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, fährt er tatsächlich mit zur WM. Und wir fangen mal sportlich an, Jens. Was hältst du denn von der Entscheidung, sowohl von Neuer als auch von Nagelsmann? Ist es richtig, dass Neuer mit zur WM fährt?
Also, auf dem Papier ist er wahrscheinlich einer der besten drei Torhüter in Deutschland. Und deswegen kann man ihn schon mitnehmen.
Oh Gottes Willen. Du redest über den besten Torhüter aller Zeiten.
Jetzt. Ja, gut, aber das ist er halt aus meiner Sicht nicht mehr. Ja. Es gibt, also ich meine, Real Madrid, das erste Spiel, das ist ja immer noch, boah, schau dir an, was er da gemacht hat. Dann guck dir das Rückspiel an. Da hat er zwei Fehler gemacht, zu Real, die also zu Realtoren geführt haben. Also von daher, ich finde, du kannst das nicht nur sportlich bewerten, Nils. Ja, er ist möglicherweise noch einer der besten Torhüter, die wir hier in Deutschland haben. Aber diese ganze Story ist halt so verworren und so. Ich finde, du kannst das nicht nur, kannst das nicht voneinander trennen.
Was ja Nagelsmann sehr deutlich gemacht hat beim Pressegespräch gestern, dass er natürlich auch auf den Namen und die Aura, hat er auch gesagt, die Aura von Manuel Neuer setzt. Ja. Wenn die gegnerischen Stürmer da aufs deutsche Tor zulaufen, haben sie natürlich ein bisschen mehr Respekt. Also no offense, aber so ist es ja schon auch. Wenn dann Manuel Neuer steht mit seiner Vita, mit seinen Titeln, als ein Oliver Baumann, wo sich ein Neymar dann fragt, sag mal, wer bist du eigentlich?
Ja, gut, ne? Aber wir sind mit Manuel Neuer auch die vergangenen zwei WMs in der Vorrunde ausgeschieden. Also da stand auch Manuel Neuer im Tor. Und da würde ich mal sagen, war er noch ein bisschen mehr in seiner Prime, als er das jetzt ist. Also von daher dann immer zu sagen, ja, aber der Manu hat sogar mehr Aura als der Olli und hat auch mehr Aura als ich. So, ja, okay, aber Aura ist halt eben nicht alles. Also wie gesagt, wir sind auch mit Manuel Neuer im Tor in der Vorrunde ausgeschieden in den beiden WM, beiden letzten WM-Turnieren. Von daher weiß ich nicht, ob das das Riesenargument ist.
Es wird ja dieser Tage viel von Glaubwürdigkeit gesprochen, natürlich vor allem im Zusammenhang mit Julian Nagelsmann. Aber bevor wir zu ihm kommen, lass uns kurz bei Neuer bleiben, denn der hat ja mehrfach sehr nachdrücklich bekräftigt, dass die Nationalmannschaft für ihn kein Thema mehr ist. Exemplarisch mal eine Aussage aus dem September 25. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich nicht mehr dabei bin und zurückgetreten bin. Dementsprechend steht das für mich gar nicht im Raum. Ich konzentriere mich auf den Verein, da haben wir genug zu holen. Ich glaube, mit der Europameisterschaft war es ein schöner Abschluss. Ich hatte eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Ich denke jetzt aktuell überhaupt nicht darüber nach, ob und wie es sein könnte, dass Manuel Neuer nochmal zurückkehrt zur Nationalmannschaft. Und noch im Februar diesen Jahres, nach dem Spiel gegen Leipzig und Herbert Heiners Aussage, die Besten müssen zur WM fahren, sagte Neuer, das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung, deshalb schmunzle ich ein bisschen darüber. Und auf die Nachfrage, die Entscheidung wird auch nicht rückgängig gemacht, die ist in Stein gemeißelt, sagte Neuer. Ja. Jens, zählt denn heute ein Wort gar nichts mehr? Kann man denn nicht mal mehr an einem fußballspielenden Multimillionär glauben?
Jens, du bist doch Wortakrobat. Das geschriebene und gesprochene Wort ist doch ganz tief in deinem Herzen. Wenn ich nicht mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen will, dann sag ich, Jungs, lasst mich damit in Ruhe, ich spiele nicht mehr für Deutschland. Ja. Punkt.
Und dann sage ich nicht, das ist für mich aktuell kein Thema.
Ganz genau. Ja. Also die Aussage, das meinte ich, genau. Er hat sich die Tür immer offen gelassen. Und so wie Julian Nagelsmann gesagt hat, gab es ja auch im Frühjahr schon, ob das dann jetzt Februar war oder März, ja auch schon den ersten Kontakt, als dann klar war, Ter Stegen wird's nicht. Also von daher, so ganz ausgeschlossen hat er's nicht.
Aber es ist schon interessant, wenn er das dann immer im Hinterkopf hatte, von wegen, okay, dann mache ich jetzt die ganze WM-Quali, den Stress spare ich mir und dann zur WM bin ich wieder mit am Start. Boah.
Also jetzt dieses ganze Thema, ne, dass dann Julian Nagelsmann auch irgendwie gesagt hat, ja, es war für uns auch entscheidend, ob oder mitentscheidend, ob Manuel Neuer noch eine Saison spielt oder nicht.
Das habt ihr, genau.
Das war bei Toni Kroos vor 2 Jahren auch kein Thema. Toni Kroos hat nach der EM aufgehört und fertig. Warum ist das denn jetzt bei Manuel Neuer ein Thema, ob er nach der WM noch weiterspielt? Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, stimmt.
Wie gesagt, es ist alles ein bisschen verworren, diese ganze Story. Und ich meine, wer einem jetzt wirklich leid tun kann, ist Oliver Baumann. Denn augenscheinlich hat ja der Bundestrainer dann doch immer noch mal die Hoffnung gehabt, vielleicht schafft es Ter Stegen.
Ja.
Ter Stegen schafft es nicht. Boah, vielleicht doch nicht mit dem Olli, ne? Vielleicht frage ich ihn Manu noch mal. Weil, also, so kommt's doch jetzt rüber.
So kommt's, ja, so kommt's auf jeden Fall rüber. Man muss halt sagen, Oliver Baumann ist ein sehr guter Bundesliga-Torwart und trotzdem hat er halt nicht die Aura jetzt, wie Manuel Neuer oder wie Ter Stegen. Und ich empfinde das genauso, dass Nagelsmann eigentlich immer ein bisschen drauf gewartet hat, kommt da noch einer von den anderen. Und der Olli Baumann ist wahrscheinlich auch einer, im Zweifel akzeptiert er dann seine Rolle als Nummer zwei auch. Aber ich finde schon, dass das Fragen aufwirft und dass man durchaus als Spieler der deutschen Nationalmannschaft jetzt schon ins Grübeln kommen könnte, was denn das Wort von Julian Nagelsmann dann so langfristig wert ist.
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das ist definitiv so. Weil wenn einmal Hü und Hott und dann hast du die Thematik. Ja. Sehe ich ganz genauso.
Ex-Nationalspieler, Pokerprofi und Trash-Promi Max Kruse hat die bevorstehende Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor scharf kritisiert und sich mit Olli Baumann solidarisiert.
Er mit sagte, dem er früher in Freiburg auch zusammengespielt hat, als Ergänzung.
Ja, ja. Er sagte, für mich ein absolutes No-Go, dieses Fass am letzten Spieltag wieder aufzumachen. Er bezeichnete die Entscheidung als Nackenschlag für Baumann und erklärte, was ich persönlich glaube, ist, dass Julian Nagelsmann einfach gewartet hat, ob Marc-André Ter Stegen noch fit wird. Das ist eben nicht der Fall und deswegen hat er sich entschieden, Manuel Neuer mitzunehmen. Ja. Das ist eine Theorie, die nicht so ganz abwegig ist, ne?
Ja, ja, absolut. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Ich glaube, zu 100% überzeugt war er von Olli Baumann nicht.
Ja. Was ich sehr schön fand, unser lieber Freund Matthias Sammer hat sich auch zu Wort gemeldet zur Causa Neuer und der findet die Entscheidung völlig richtig und zeigte sich wie immer in seinem Statement höchst empathisch. Auf die Frage, ob ihm Baumann leid tut, sagte er, überhaupt nicht. Der Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen, sie werden knallhart dafür bezahlt. Schöne Formulierung übrigens. Der Beste muss spielen. Es gibt keine andere Prämisse. Man kann jetzt wieder sagen, ja, der Beste und das muss zur Mannschaft passen und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise traurig. Dann sage ich, gleich mit zu Hause lassen. Sensibilität ist alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause. Das ist möglicherweise ungerecht, aber wer sagt denn, dass es im Leben immer gerecht zugeht? Punkt 1. Punkt 2. Weil es ungerecht ist, kann ich keine Leistung mehr bringen. Ich lache mich tot.
Ach, Matze, schön.
Eieieiei.
Hat er recht, Nils?
Ja, ich finde, es gibt halt recht. Einen Unterschied zwischen sensibel und empathisch. Und ich finde schon, dass man das jetzt rein menschlich auch nachvollziehen können muss, dass es für Olli Baumann wirklich extrem uncool ist, wie das jetzt gelaufen ist. Und Sammer hat recht damit, dass grundsätzlich die Besten zur WM fahren sollten und trotzdem vor dieser ganzen Hintergrundgeschichte und das Neuer ja selber zurückgetreten ist, hätte man auch einfach als Bundestrainer konsequent sein können und sagen können, pass auf, du bist 2024 zurückgetreten, wir planen halt jetzt einfach ohne dich. Mhm. Aber da siehst du, am Ende geht's um Erfolg und ja, dann hört's halt mit der Empathie auch so ein bisschen auf.
Und da sind wir beim grundsätzlichen Problem eigentlich und das ist für mich die Kommunikation von Julian Nagelsmann. Mhm. Also wir haben das ja schon im Frühjahr irgendwie kritisiert. Warum führt er diese verdammten Rollengespräche im März für eine WM, die dann im Juni, Juli stattfindet? Weißt du, wenn du da sagst, Olli, du bist meine klare Nummer eins, dass der sich jetzt hier verkackeiert fühlt, das ist doch klar. Warum machst du das denn? Warum machst du das so früh? Warum wartest du nicht noch länger? Weil ich glaube, es wäre für alle cool gewesen und ich glaube auch für Olli Baumann, wenn Nagelsmann irgendwie gesagt hätte, du Olli, ne, du bist ein super Torhüter, ich will aber trotzdem mal gucken, was der Manu macht. Ich will mal gucken, ob der Manu, da ist einfach unser über Jahre der beste Keeper, hast du ja vorhin schon gesagt, Welttorhüter, bla bla bla. So, ich will einfach mal gucken, wie das hier mit ihm weitergeht und dann möchte ich kurz vor der WM entscheiden, wer meine Nummer 1 ist. Dadurch, dass er aber Olli Baumann so klar zur Nummer 1 der DFB-Elf gemacht hat, ist es jetzt halt schon echt brutal und einfach
schwach. Du kannst halt die Wahrheit in dem Falle schwerlich gut verkaufen. Denn wenn du von Anfang an gesagt hättest, okay, pass auf, Neuer ist jetzt seit 24 raus, der spielt jetzt einfach 2 Jahre nicht und zur WM kommt er aber wieder zurück. Machen wir jetzt so. Und das hätte man jetzt so kommuniziert, also so, wie es jetzt gekommen ist. Da hätten ja auch alle gesagt, hä, was ist das denn? Also deswegen dieses Rumgeeier über Jahre und wir gucken mal und sowas, ne, und keine klaren Aussagen. Wir sind ja als Kommunikationsprofis immer ein Freund von klaren Aussagen und wenn möglich eben auch von der Wahrheit. Und beides war jetzt in dem Fall nicht so hundertprozentig gegeben. Und das zeigt sich auch ganz schön in einem Statement, was Olli Baumanns Club, die TSG Hoffenheim, noch abgegeben hat jetzt dieser Tage. Die haben unmittelbar nach der Nominierung Folgendes in Person von Geschäftsführer Andreas Schicker veröffentlicht. Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert bzw. aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.
Da habe ich nichts hinzuzufügen jetzt.
Ja, genau. Ja, ist schwierig, muss man wirklich sagen. Aber ganz grundsätzlich, wie hast du Nagelsmann gestern so bei der PK erlebt? Also wir haben ihn ja oft kritisiert für seine Kommunikation. Was hat er gestern für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ja, also wir haben ja so über den einen oder anderen wirren Moment schon mal gesprochen, der aus meiner Sicht nicht so ganz verständlich war. Aber ja, ganz grundsätzlich hat er einen deutlich aufgeräumteren Eindruck gemacht als erstens bei dem Kicker-Interview und auch bei der Nominierung des Kaders für die vergangene Maßnahme da im März. Also finde schon, dass er insgesamt einen guten Eindruck gemacht hat. Aber gut, er war auch auf einer Skala von 1 bis 10 bei mir ungefähr bei einer 3 und hat dann gestern so 5, 6 gemacht. Also er war noch nicht im oberen Drittel,
würde ich sagen. Finde aber, dass er zumindest die Nachfragen nach Neuer und Baumann relativ gut beantwortet hat. Dafür, dass es ja doch eher ein schwieriges Thema für ihn ist. Aber er hat ja, also er hat zwar erst gesagt, generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation. Da bin ich schon mal so ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gehört habe. Und dann, als nochmal eine Frage kam, dann finde ich, hat er es ein bisschen besser gemacht. Als er gesagt hat, natürlich gäbe es immer Dinge, die man zum Tag X besser machen könnte. Er versuche aber immer viel zu erklären, viele Menschen mitzunehmen. Mal gelingt mir das besser, mal schlechter. Wichtig sei aber vor allem, ehrlich zu sein zu den Spielern. Aber man kann immer diskutieren, ob es am Ende der perfekte Weg war. Und er könne absolut verstehen, dass in der Torwartfrage manche sagen, das war nicht der richtige Weg und manche sagen, das war der richtige Weg. Aber daran sehe man eben auch schon, dass es die hundertprozentige Wahrheit nicht gebe. Ja, also wie gesagt, als ich es dann so live gesehen habe, fand ich, ja, also das kannst du schon schlechter machen. Wenn ich jetzt da sein Medienspezi beim DFB gewesen wäre, hätte ich ihn dafür jetzt nicht gerüffelt. Es ist halt, wie gesagt, Scheiße lässt sich schwierig verkaufen.
Ja, muss man absolut. Sagen. Ja, ich glaube halt auch, ich finde schon, dass er da auch mal hätte deutlich sagen können, das war nicht so gut. Ja, da habe ich in der Kommunikation, habe ich da einen Fehler gemacht, weil das ist, wie du sagst, ne, ich bin eigentlich grundsätzlich im weitesten Sinne fein mit meiner Kommunikation. Das heißt ja eigentlich, ja, ich habe schon Fehler gemacht, aber ich sag's jetzt nicht.
Ja, yeah, well. Gut, wir freuen uns trotzdem auf die WM, Jens, oder?
Na klar.
Das wird gut.
Möge der Beste gewinnen.
So ist es, so ist es. Ich bin übrigens beim ersten Deutschlandspiel noch im Urlaub. Das kann ich, muss ja mal gucken, wie ich das da gucken kann. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Internet. Also zum Zweiten bin ich dann auf jeden Fall da. Und nur, dass ihr es schon mal gehört habt, Freunde. Also könnte sein, dass wir uns jetzt 2 bis 4 Wochen nicht hören. Wir steigen dann aber natürlich im Laufe der WM wieder mit ein. Aber Jens und ich haben uns einen kleinen Urlaub jetzt auch redlich verdient. Jetzt weniger wegen dem Stadionsprecher, sondern eher wegen dem Real Life. Darauf freuen wir uns natürlich auch. Aber wir hören uns dann selbstredend wieder.
Ja, und ich bin mal sehr gespannt, was bis dahin alles passiert ist. Denn wir haben jetzt über Bundesliga und über die WM gesprochen. Auch so im nationalen und internationalen Fußball dreht sich die Uhr natürlich weiter. Und es gibt so ein paar interessante Themen, die auf uns zukommen in den kommenden Wochen und Monaten. Ne? Was passiert mit Pep Guardiola? Nachdem Arsenal jetzt Meister geworden ist.
Ja? Genau, herzlichen Glückwunsch. Arsenal London, ja.
Nach 22 Jahren und ich muss sagen, ich habe am Mittwoch ist das ja, warte mal, was ist heute? Nee, Dienstag. Nee, Mittwoch?
Nee, es war, ich glaube, es war Dienstagabend.
Ja, Dienstagabend. Und ich muss auch echt sagen, ich habe mitgefiebert, nicht weil ich so ein riesen Arsenal-Fan bin. Also ich bin auf jeden Fall Sympathisant und habe auch ein paar Trikots hier zu Hause. Aber so dieses nach 22 Jahren und die vergangenen Jahre immer Zweiter geworden. Und dann hieß es immer, ja, und am Ende verkacken die Gunners und so weiter. Deswegen hat mich das richtig gefreut, dass sie es diesmal geschafft haben, dann Premier League gewonnen haben. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert mit Pep. Jetzt nicht, weil Arsenal den Titel geholt hat, aber es sind ja in der vergangenen Woche ein paar Gerüchte laut geworden, dass Pep eventuell schon dieses Jahr aufhört. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Und da freue ich mich eigentlich aus kommunikativer Sicht am meisten drauf. Die Gerüchte sind da. José Mourinho wird wieder Trainer von Real Madrid. Nils, das wäre so schön für uns.
Endlich wieder zurück auf der ganz, ganz großen Bühne, der liebe José. Ja, also ganz ehrlich, auch da bei Real Madrid, ne, an deren Stelle hätte ich mal schön an Xabi Alonso festgehalten. Und das hast du ja auch von einigen Spielern im Nachhinein gehört, dass das eigentlich ziemlich geil war mit Xabi. Und das ist keine Überraschung, weil der, glaube ich, einfach ein richtig geiler Trainer ist. Der wird ja jetzt übrigens Trainer bei Chelsea, was mich ehrlich gesagt total überrascht hat. Denn eigentlich hat er ja immer gesagt, seine Vereine sind halt Bayern, Real und Liverpool. Und jetzt geht er zu Chelsea.
Ja. Ja, der Ruf des Geldes möglicherweise. Ich weiß nicht. Ich glaube
halt, auch der Ruf nach Arbeit. Der will halt, ne, kann er jetzt auch nicht ewig auf Bayern und Liverpool warten.
Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht ein Signal, dass Arne Slot nach einer schwierigen Saison noch eine Saison bekommt. Genau. Also letztes Jahr ja Meister oder vergangenes Jahr ja Meister geworden und jetzt diese Saison läuft es nicht so super, aber ich glaube, er kriegt noch eine Saison. Ich glaube halt auch, Chelsea ist kein unspannendes Projekt. Du hast viele junge Spieler, die du auch ein bisschen noch formen kannst. Was du halt bei Chelsea sofort brauchst, ist Erfolg. Also wenn das irgendwie in den ersten Monaten nicht so hinhaut, wie sich die Bosse das vorstellen, dann ist auch ein Xabi Alonso schon wieder weg.
Aber das wird hinhauen. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das hinhauen wird. Ich halte so viel von dem. Und wie gesagt, wenn die in Madrid ein bisschen mehr Geduld gehabt hätten, hätte das auch besser ausgesehen im Nachhinein. Und Madrid ist, glaube ich, der schwierigste Verein, den du trainieren kannst, so mit PSG vielleicht noch. Weil, und ich meine, PSG sogar jetzt noch weniger.
Schon anders, ne?
Genau, weil einfach die Stardichte so hoch ist. Und wenn du halt diese Mbappés und Vini Juniors und sowas, da bist du wirklich eher Zirkusdirektor, glaube ich. Das ist schwierig. Das ist,
glaube ich, ganz gut.
Ja, das ist wirklich schwierig. Und ja, für ihn finde ich es schade. Ich bin sehr gespannt, was er da in Chelsea reißt. Aber ich glaube, das wird er sehr gut machen. Und ja.
Wir werden sehen. Ich finde halt Chelsea grundsätzlich so unsympathisch. Ich weiß nicht, ob Xabi Alonso das irgendwie besser macht oder ob das ihn jetzt ein bisschen für mich herabstuft. Wir werden mal sehen.
Komm, Jens, du hast neulich erst gesagt, dass die Bayern sogar durch Kompany jetzt ein bisschen sympathischer geworden sind. Dann geht das vielleicht auch mit Chelsea.
Ja, ein paar Mini-Prozent. Yeah, von 0 auf 3.
Ja. Naja, also Freunde, wir wünschen euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Viel Spaß in der Sonne. Nicht zu sehr in die Sonne. Ich habe es gestern erst wieder gelesen. Jawohl.
Und Eincreme bitte.
Ja, hier. Wie viele Sonnen gibt es in unserem Universum?
Ach.
Jetzt bist du dran.
Tausende. Millionen Sonnen.
Tausende ist süß.
Millionen Sonnen. Milliarden Sonnen. Trillionen Sonnen.
Es gibt in unserem Universum, in unserer Galaxis, in der Milchstraße, schätzungsweise 100 Milliarden Sonnen.
Ja, siehst du, war ich doch mit 1000 gar nicht schlecht.
Und es gibt ja nicht nur unsere Galaxis, sondern es gibt ungefähr nochmal 100 Milliarden Galaxien. Also wir sprechen am Ende von ungefähr 1 Milliarde Billionen Sonnen in unserem Universum.
Also cremt euch ein, Freunde.
Cremt euch ein. Und ich habe gestern dazu gelesen, dass es mehr, nur damit man mal eine Vorstellung hat, weil die hat man ja nicht bei solchen Zahlen, das ist ungefähr, also das ist mehr, diese Anzahl an Sonnen, als alle Menschen, die jemals auf unserem Planeten gelebt haben, Worte oder Laute von sich gegeben haben. Das ist so crazy. So, und um diese Sonnen kreisen Planeten, Jens, also es gibt außerirdisches Leben. Mit dieser Botschaft möchte ich euch gerne verabschieden.
Sind wir denn jetzt hier gelandet?
Ja, ich habe das nur gestern gelesen und habe mir gedacht, das ist einfach crazy. Das sind so verrückte Zahlen. Fast noch verrückter als der Abstand von Bayern zu Dortmund in dieser Saison. Es war ein schönes Jahr, ihr Lieben. Und
besonders
wir hören uns bald
für
wieder.
Den Bayern-Fan. Ja.
Besonders für den Bayern-Fan. Bleibt am Ball, bleibt im Schatten, ihr Lieben. Und vor allem bleibt im
Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.